Ostern 2018 verändert. So habe ich die Predigt überschrieben. Wenn man das Markus-Evangelium liest, und wir haben das jetzt schon in einigen Predigten getan, dann kann man sich ja auch mal mit den Wurzeln des Markus-Evangeliums beschäftigen. Ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, ist auch nicht so entscheidend. Das Markus-Evangelium geht ja sehr wahrscheinlich auf Petrus zurück. Petrus, einer der engsten Mitarbeiter von Jesus. Petrus, der nach der Auferstehung und nach den erneuten Begegnungen mit Jesus eine der führenden Figuren der ersten Gemeinde war. Und dieser Petrus, der hat Veränderung erlebt. Und wir lesen ganz am Ende des Markus-Evangeliums, ich leg den Text jetzt nicht aus, wir kommen ja dann nochmal dahin, aber lesen wir was ganz Interessantes. Denn zunächst sind die Frauen dem Auferstandenen begegnet. Und dann redet dieser Auferstandene mit ihnen, oder die Engel. Und da heißt es, sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Das ist eine ganz erstaunliche Stelle, dass es so ausdrücklich heißt, geht zu den Jüngern, sagt zu ihnen auch zu Petrus. Dieser Petrus ist ja kein, sage ich jetzt mal, Durchschnittsjünger gewesen. Petrus ist aufgefallen im Kreis der Jünger. Petrus hieß eigentlich Simon, hat aber von Jesus einen neuen Namen bekommen. Petrus heißt Fels. Dieser Name war mit der Zusage verbunden, dass Gott seine Gemeinde, seine Kirche auf diesen Petrus bauen möchte. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass Petrus zum inneren Zirkel gehört hat. Dass er einer derjenigen war, die immer wieder in speziellen Momenten mit Jesus gehen durften. Zum Beispiel auf dem Berg, wo Mose und Elia erschienen sind. Da war Petrus mit dabei. Er gehörte zum inneren Zirkel des Zwölferzirkels, dieser speziellen Gruppe. Aber er war auch ein Wortführer ohne Durchblick. Er war Wortführer ohne Durchblick. Als Jesus gefragt hat, für wen halten uns die Leute, haben sie verschiedene Sachen aufgezählt. Und als Jesus gefragt hat, und was meint ihr, wer ich bin? Da sagt Petrus, der Wortführer, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der, auf den die Juden hoffen, auf den die warten. Und 2, 3 Verse später sagt Jesus, ja, und als dieser Messias werde ich am Kreuz sterben und auferstehen. Und dann geht Petrus zu ihm hin und sagt, auf gar keinen Fall, was fällt dir ein, darfst du nicht sterben. Und Jesus weist ihn scharf zurecht und sagt, geh weg, geh hinter mich, Satan, das, was du sagst, will nicht Gott. Auf der einen Seite der Wortführer, der irgendwas verstanden hat, aber der noch keinen Durchblick hat. Gleichzeitig ist Petrus einer, der sagt, wir haben alles verlassen. Das hat mich was gekostet, mit dir zu gehen. Der hat investiert. Als gelernter Fischer hat er Boote verlassen. Und Jesus hat gesagt, ich mache aus dir einen Menschenfischer. Als es dann hart auf hart kommt, ist Petrus das Großmaul ohne Rückgrat. Er kündigt an, wie alle anderen übrigens auch. Ist nicht so ganz fair, das nur Petrus zu unterstellen. Aber Petrus ist der, der wieder der Wortführer ist, der sagt, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Ich bin bereit, auch für dich zu sterben. Das sagt er kurz bevor Jesus gefangen genommen wird. Und als er dann gefangen genommen wird, schafft es Petrus tatsächlich, sich in die Nähe des jüdischen Prozesses zu bewegen. Aber dann bekommt auch er Muffensausen. Als sie ihn enttarnen über seinen Dialekt, sagt er, ich kenne diesen Jesus nicht. Alles verlassen, um Jesus nachzufolgen, und am Ende sitzt er da und sagt und hat die Hosen voll. Kurz zuvor ruft Jesus zu einem speziellen Gebetsabend auf. Er ist im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Wieder nimmt er diesen inneren Zirkel und geht mit ihnen noch ein Stück weiter und sagt ihnen, betet mit mir. Was macht Petrus? Er verschläft. Er verschläft den Gebetsabend. Zweimal kommt Jesus. Einmal weckt er sie noch. Dann schlafen sie wieder ein. Dann lässt er sie schlafen und betet alleine. Ganz nah dran, aber ganz viel Angst hat der Mann, auf den Jesus doch so bauen möchte. Und am Ende des Markus-Evangeliums erfahren wir, dass diese Frauen ganz besonders auch zu Petrus gehen sollen. Und wir lesen dann zum Beispiel im Lukas-Evangelium, wie das abgelaufen ist. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln, Judas war ja nicht mehr dabei, und den anderen Jüngern. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er fort. Petrus ist nicht der Einzige. Die Jünger kapieren das nicht. Was ihr Denken verändert, ist nicht der Besuch am leeren Grab. Der Beweis für die Auferstehung ist nicht das leere Grab. Das Grab war leer. Petrus findet das leere Grab. Er sieht darin die Leinenbinden liegen. Aber das überzeugt ihn noch nicht. Er wundert sich. Er grübelt. Wenig später im gleichen Evangelium, im Lukas-Evangelium, wird berichtet, dass zwei Jünger sich resigniert auf den Heimweg gemacht haben. Das ist im Übrigen für mich einer der stärksten Beweise dafür, dass die Psychotheorie, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, dass es eigentlich nur eine psychologische Reflexion war, so eine psychische Krücke, damit man den Tod von Jesus besser bewältigen kann, dass es nicht funktioniert. Die Jünger waren überhaupt nicht in der Situation, dass sie sich irgendwelche Krücken gesucht haben. Die sind nach Hause gegangen. Die waren verzweifelt, die waren hoffnungslos, nachdem Jesus gestorben war. Zwei haben ihre Sachen gepackt und sind desillusioniert von Jerusalem nach Emmaus gegangen. Und unterwegs begegnet ihnen Jesus. Und redet mit ihnen über das, was in Gottes Wort steht. Im Alten Testament erklärt er. Und sie erkennen Jesus noch gar nicht. Und dann beim Essen, als sie zusammensitzen, erkennen sie auf einmal, das ist Herr Jesus, der ist auferstanden. Also drehen sie wieder um, gehen die Strecke wieder nach Hause, treffen auf die Jünger. Und dort werden sie empfangen mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Die Begegnung mit diesem Jesus verändert. Es gibt dann noch einige Geschichten im Neuen Testament, Ereignisse, Momente, die zum Beispiel im Johannesevangelium berichtet werden, wie Jesus und Petrus sich wieder treffen nach dem Tod, nach der Enttäuschung, nach der Auferstehung und miteinander ins Gespräch kommen und Gott seine Berufung erneuert, aber wie dieser Petrus dann auch in der Urgemeinde, in der ersten Gemeinde in Jerusalem Verantwortung übernimmt. Wie er eine Predigt hält und tausende von Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Wie er vor das jüdische Gericht gestellt wird und sich rechtfertigt. Wie er zu einer der Säulen der ersten Gemeinde wird. Aber entscheidend verändert war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Nicht das leere Grab, nicht das Grabtuch, sondern die Begegnung. Und wir wollen jetzt einen Brief, Auszüge aus einem Brief lesen. Auszüge aus einem Brief, den Petrus selbst geschrieben hat. Wir wollen in den ersten Petrusbrief gehen, der wahrscheinlich so um 62 oder 63 nach Christus geschrieben wurde. Von eben diesem Petrus, dem Großmaul, der kein Rückgrat hatte, der Wortführer ohne Durchblick, der die Hosen voll hatte, aber dann dem Auferstandenen begegnet ist, dem Jesus auch erschienen ist. Und er schreibt in den ersten Versen von dem ersten Petrusbrief: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Was ist aus diesem Petrus geworden? Wie hat er sich verändert? Aus der Verwunderung angesichts des leeren Grabes ist einer geworden, der die Gemeinde baut, der sich um andere kümmert, der ihnen aus Sorge um ihren Glauben diesen Brief schreibt. Denn wenn man den sonstigen Brief liest, das machen wir jetzt natürlich nicht, dann merkt man, die hatten echte Probleme. Das war kein fröhliches Christentum ohne Sorgen, ohne Verfolgung, ohne Unterdrückung. Im Gegenteil, die ersten Christen haben ja geradezu erlebt, wie sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden. Sei es von den Juden oder sei es von anderen. Ausgelacht wurden, unter Druck gesetzt wurden, ausgegrenzt wurden. Paulus ist das beste Beispiel, der dann später selbst Gemeinden gebaut hat, hat ja dafür gesorgt, dass gläubig gewordene Juden im Gefängnis landen. Aber hier versucht Petrus, diejenigen, die in Schwierigkeiten stecken, diejenigen, die durch schwierige Zeiten gehen, zu ermutigen. Und er tut es zunächst mal, indem er staunt, Freude und Lob zum Ausdruck bringt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Auferstehung verändert unsere Perspektive auf Gott und unsere Welt. Und Petrus stellt eines in den Mittelpunkt. Er stellt Gottes Erbarmen in den Mittelpunkt. Gottes Freundlichkeit, Gottes Barmherzigkeit. Und er sagt, wir haben allen Grund, uns über Gott zu freuen. Denn er ist freundlich und großzügig und barmherzig. Er hat uns etwas geschenkt, was niemand anders uns schenken kann. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich möchte einen Moment stehen bleiben bei diesem Lob, bei dieser Freude. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er freut sich darüber. Er hat allen Grund, von diesem Gott gut zu reden. Und Petrus hat verstanden, nicht ich mit meinem Mut, nicht ich mit meiner Kraft, nicht ich mit meiner Verlässlichkeit bin der Grund von Freude und Lob, sondern Gott. Sondern Gott. Und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was Christsein heißt, dann ist es das Allererste, dass wir verstehen, Christsein ist ein Geschenk Gottes. Christsein ermöglicht Jesus mit dem, was er getan hat. Christsein ist etwas, was wir uns nicht erarbeiten und verdienen, sondern ist eine Möglichkeit, die uns Gott schenkt. Glaube ist nicht etwas, was wir uns leisten, was wir tun müssen, sondern was Gott in uns wecken möchte. Durch seine Liebe und Freundlichkeit. Ostern verändert unseren Blick auf Gott und unseren Blick auf uns selbst. Denn als allererstes schauen wir auf das, was Gott getan hat. Auferstehung ist nicht menschenmöglich. Auferstehung liegt nicht im Bereich unserer Vorstellungskraft. Vielleicht in der Vorstellungskraft von Hollywood mit Zombie-Apokalypse oder was weiß ich was. Aber davon redet das Neue Testament ja nicht. Es redet davon, dass dieser Leichnam von Jesus verschwunden war und dass er mit einem neuen Leib den Jüngern wieder erschienen ist. Dass sie nicht einfach aus dem Prinzip Hoffnung heraus gehandelt haben, sondern weil sie diesem Jesus begegnet sind. Auferstehung verändert unsere Perspektive auf Gott. Auf einmal können wir über Gott jubeln. Auf einmal verstehen wir, dass er Macht hat, die uns nicht zur Verfügung steht. Auf einmal verliert auch der Tod seinen Schrecken. Komm da noch drauf. Aber die Auferstehung von Jesus ist ein Grund zum Jubeln und verändert unsere Perspektive auf Gott und unsere Welt. Und warum jubelt Petrus so? Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Paulus sage, weil so viele im Neuen Testament von Paulus sind. Warum jubelt Petrus so? Ja, weil er sagt, durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten hat Gott uns ein neues Leben geschenkt. Er sagt hier, wir sind von Neuem geboren. Und das ist das Zweite, was Ostern verändert und was so wichtig ist, wenn wir verstehen möchten, was Christsein heißt. Der Unterschied zwischen einem Christen und Nichtchristen, was ist der? Man könnte ja meinen, wenn man so in unsere Gesellschaft schaut, Christen, die machen etwas zusätzlich, oder? Das sind einfach normale Menschen, die machen etwas zusätzlich. Die gehen in Gottesdienst, die halten etwas für wahr, was andere für verrückt halten oder für dumm. Die denken anders, die ticken anders, die verhalten sich anders. Die müssen also irgendwas zusätzlich machen. Christen sind die, die etwas zusätzlich machen, oder? Das unterscheidet Christen von Nichtchristen. Oder man könnte meinen, der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen liegt darin, dass sie etwas weniger machen. Die müssen ja nicht nur zusätzliche Dinge tun, sondern die dürfen manche Sachen ja auch gar nicht tun. Die machen etwas weniger. Die dürfen keinen Spaß haben. Die dürfen nicht streiten. Die dürfen am Sonntagmorgen nicht ausschlafen. Die dürfen vieles nicht. So ist doch das Christentum bekannt. Entweder du machst was zusätzlich oder du machst etwas nicht. Aber das ist im Kern nicht das Christentum. Das ist nicht das, was Christsein ausmacht, sondern das, was Petrus hier sagt. Dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Dass wir neu geboren werden. Dieses radikale Bild verwendet Jesus selbst. Er sagt ja zu Nikodemus, dem Gelehrten, und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du musst ein neues Leben dir schenken lassen. Nicht einfach nur dein altes Leben aufmöbeln oder verbessern oder verändern oder justieren, sondern du darfst neu anfangen zu leben. Und deswegen spricht die Bibel immer wieder von Tod und Leben mit Blick auf unsere Beziehung mit Gott. Wer Gott nicht kennt, der hat den Anschluss ans Leben verloren. Es geht nicht nur um irgendwelche theoretischen Wahrheiten, sondern es geht um Gott selbst. Deswegen ist die Auferstehung so zentral. Deswegen sagt Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles nur Kasperletheater. Dann ist das alles umsonst. Dann können wir das auch bleiben lassen. Wenn Jesus im Grab geblieben ist, dann muss niemand Christ werden. Aber das Grab ist leer. Alles, was wir nachprüfen können, spricht dafür, dass das Grab leer war. Alle historische Wahrscheinlichkeit, alle Texte, die wir haben. Niemand kann zeigen, dass damals eine Bewegung gab, die irgendwo den Leichnam Jesu ausgebuddelt haben und gesagt haben, da ist er doch. Es wäre ein leichtes gewesen, oder diese Bewegung zu widerlegen. Aber nein, es war nicht möglich. Ich habe diese Woche irgendwie auf Facebook gelesen, dass der eine findet Ostern so wahrscheinlich, weil irgendwie, wie war das nochmal? Ich kenne keine Details. Manchmal müsste ich mir die Sachen rauskopieren, gell? Die Watergate-Affäre, die konnte nicht geheim gehalten werden, obwohl nur ein kleiner Kreis darüber informiert war. Hingegen ist aus dem Christentum, aus dem kleinen Anfang, eine weltweite Bewegung geworden. Und niemand aus dem inneren Zirkel hat jemals behauptet, dass es alles nur Betrug. Versteht ihr, was dahinter, die Logik, die dahinter steckt? So ein kleiner Kreis an Verschworenen, das kann nicht geheim bleiben. Wie auch immer, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit den Indizien für die Auferstehung, aber ich glaube, es gibt gute Gründe zu glauben, dass das Grab wirklich leer war. Aber auch dieses leere Grab wird uns nicht davon überzeugen, dass Jesus lebt. Sondern wir müssen uns aufmachen und bereit werden, anzufangen mit diesem Jesus zu rechnen. Und dann werden wir merken, er ist nicht nur Theorie. Anfangen mit diesem Jesus zu reden, dann werden wir merken, er ist da. Ihm unsere Fragen zu stellen und er gibt Antwort. Christsein heißt im Kern nicht, ich mache irgendwas zusätzlich oder ich mache etwas weniger als alle anderen, sondern ich werde zu einem neuen Menschen. Zu einem neuen Menschen, der in einer lebendigen persönlichen Beziehung zu Gott steht. Und das ist natürlich etwas, was wir uns nicht selbst geben können, aber was Gott in uns bewirkt. Dieses Leben mit Jesus, dieses neue Leben ist, dass ich Teil von Gottes Familie werde. Dass Gott nicht nur eine Idee ist, sondern Wirklichkeit. Dass ich mit ihm rechne, auf ihn vertraue. Ostern hat noch mehr verändert. Ostern verändert nicht nur unseren Blick auf Gott oder den Blick auf das, was Christsein heißt, sondern auch unsere Perspektive in die Zukunft. Petrus sagt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Das Leben des Brian von Monty Python. Am Ende hängt dieser Brian am Kreuz und pfeift, "Always look on the bright side of life." Optimismus. Du musst immer das Gute sehen. Ist das die Hoffnung, von der Petrus hier redet? Nein. So witzig das ist, diese Szene. Es ist nicht das, wovon Christen reden. Es geht nicht nur darum, einfach immer das Gute zu sehen, das Gute im Menschen. Ihr wisst, dass Jesus nicht immer nur der angenehme Lehrer war, sondern dass er manchmal auch unangenehm ist. Und ich glaube, das Christentum ist zutiefst unangenehm am Anfang und im Kern. Denn wer gibt schon gerne zu, dass er Hilfe braucht? Dass er Stellvertretung braucht, dass er Vergebung nötig hat. Wer gibt schon gerne zu, dass er Fehler gemacht hat? Das ist Teil vom Christentum, dass es nicht nur bequem und angenehm ist, sondern dass wir auch schuldig geworden sind. Aber wer dieses neue Leben beginnt, wer sich auf Jesus einlässt, wer bereit ist, sein stellvertretendes Sterben anzunehmen, für mich ganz persönlich, der bekommt eine neue Hoffnung geschenkt. Und das ist kein Optimismus. Das heißt nicht einfach, es wird schon nicht so schlimm werden. Das heißt nicht einfach nur, always look on the bright side. Es heißt nicht einfach nur, ja, wahrscheinlich kommt es am Ende doch noch gut. Sondern diese Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung. Oder was hier in der Übersetzung heißt, dass sichere Hoffnung ist eigentlich irgendwo ein Widerspruch für uns, oder? In unserem Denken sind Hoffnungen Wahrscheinlichkeiten. Aber die sind ja nicht sicher. Eine sichere Hoffnung, im Text steht eigentlich eine lebendige Hoffnung. Und ich denke immer, das zeigt so diese, die Osterhoffnung, die hat nichts mit Ostereiern zu tun. Denn die Ostereier sind wirklich tot. Also zumindest rate ich euch dazu, eure Ostereier zu kochen. Die sind totgekocht. Da kannst du 3 Monate lang einen Huhn draufsetzen, da kommt kein Küken raus. Das ist tote Hoffnung. Und wenn es einig befruchtet ist, dann ist es auch tote Hoffnung. Du musst ein befruchtetes Ei haben und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Umstände, die erfüllt sein müssen. Und am Ende kommt da ein Küken raus. Aber lebendige Hoffnung heißt, sichere Hoffnung heißt, dass das, worauf wir hoffen, sicher ist. Und das ist ja das Spezielle bei der Auferstehung. Bei der Auferstehung wird deutlich, mit dem Tod ist noch nicht alles aus. Mit dem Tod ist noch nicht alles aus. Ich war noch nie in Jerusalem, in Israel, und ich weigere mich immer, nach Israel zu gehen. Ich weiß, es ist ein bisschen unreif. Aber ich finde einfach dieser Hype, dass alle Christen mal nach Israel müssen. Ich verstehe es nicht. Jesus ist auferstanden. Ich werde rechtzeitig genug nach Israel kommen. Ich glaube, Israel ist wunderschön. Jeder darf nach Israel gehen. Israel-Reisen sind gut. Alles gut. Draußen liegen Vorträge für Israel-Vorträge. Aber nur, wirklich. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir haben doch einen lebendigen Gott. Der ist doch da. Ich muss nicht nach Jerusalem reisen und im Grab stehen. Jesus ist nicht mehr da. Ich muss nicht in der Auferstehungskirche Gottesdienst feiern. Jesus ist da. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Manche von euch wissen, dass ich als Pfarrer immer wieder an den Gräbern stehe, von den Toten, und dann rede ich von der Auferstehung. Nicht, weil ich Zombiefilme liebe, sondern weil ich diese Hoffnung habe, dass das, was Jesus geschehen ist, das, was Gott an Jesus getan hat, dass er der Erste von vielen ist. Und dieses leere Grab, dieser Auferstandene, der uns erschienen ist, der gibt uns diese sichere Hoffnung, dass wir eine Aussicht haben auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Und diese Unvergänglichkeit und diese Makellosigkeit, die ist begründet in Gottes Wesen und Charakter. Nicht darin, dass das neue Jerusalem aus Gold ist. Nicht in den Materialien, sondern weil Gott zuverlässig und treu ist. Weil er freundlich und gerecht ist, weil er sein Wort hält und vergibt. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, dass wir uns das bewusst machen als Christen, dass wir hier und jetzt mit Jesus leben dürfen. Niemand von uns hat Jesus gesehen, das muss ich zugeben. Das steht übrigens auch im 1. Petrusbrief. Ja. Wenn man diese Verse da weiterliest, ich habe ja in Vers 5 aufgehört, da heißt es ab Vers 6, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und man Schweres erleidet. Das ist die Wirklichkeit, in die Petrus hineinredet. Das, was ich vorhin gesagt habe. Und dann heißt es in Vers 8, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt er ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn er ihn vorläufig noch nicht sehen konnte. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Christsein ist nicht der Versicherungsabschluss für das Leben nach dem Tod. Sondern Christsein ist der Einstieg in ein neues Leben. Jetzt beginnt dieses neue Leben. Nicht erst, wenn ich im Sarg liege oder wenn ich die Augen zumache und dann bei Gott bin. Sondern Christsein beginnt jetzt, hier und heute. Aber Christsein hat eine Perspektive für die Ewigkeit, für die Zukunft. Deswegen sind die Friedhöfe nicht die Endstation unseres Lebens. Deswegen lese ich am Grab diesen Satz von Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Diese Gräber sind nicht das letzte Wort. Und das ist nicht Optimismus, nicht Möglichkeit. Sondern es ist die zuversichtliche Erwartung, dass das, was mit Jesus schon geschehen ist, auch mit uns geschehen wird. dass auch wir zu einem neuen Leben auferstehen werden, dass die Macht des Todes gebrochen ist, auch wenn der Tod jetzt noch wirkt, auch wenn wir jetzt noch Menschen zu Grabe tragen. Wissen wir dennoch, es gibt ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und Petrus schaut darauf und sagt, ihr könnt erwartungsvoll leben. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Ja, es gibt etwas in der Zukunft, was wir jetzt noch nicht haben. Ja, es gibt etwas, was noch nicht sichtbar ist. Aber auch jetzt schon wirkt er mit seiner Macht. Wirkt er mit seiner Kraft. Christsein ist nicht einfach Selbstdisziplinierung, sondern ein verändertes Leben durch die Gnade und durch die Kraft Jesu. Das ist der Heilige Geist. Gott selbst unseren Charakter verändert. Zu uns am Herzen spricht, unsere Wunden heilt, uns tröstet, uns Gottes Wort verstehen lässt. Und deswegen heißt Christsein, heißt Ostern erwartungsvoll leben. Leben aus einer sicheren Hoffnung heraus, aber mit voller Erwartung auf das, was noch kommt und in der Überzeugung, mein Schlusspunkt, es kommt noch besser. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden, sagt Petrus. Ja, noch ist nicht alles sichtbar. Noch ist nicht alles gut. Noch ist nicht alles schön. Das ist, sage ich immer wieder, keine Weltflucht. Das bedeutet nicht, dass unser Leben hier und jetzt völlig egal ist und dass wir nichts dazu unternehmen sollen, dass diese Welt besser wird. Dass unsere Ehen besser werden, dass unsere Familien besser werden, dass Arme zu essen haben und versorgt werden, dass wir Menschen, die hoffnungslos sind, Hoffnung geben, dass wir sie unterstützen mit Kleidern, mit Fahrrädern, mit Spenden und was auch immer. Nein, das heißt nicht, Christen fliehen nicht aus der Welt. Aber Christen haben eine Perspektive über den Tod hinaus. Und die Perspektive lautet, es wird noch besser. Ostern verändert. Ostern verändert unseren Blick auf Gott. Wir verstehen, dieser Gott, dieser Jesus, der hat tatsächlich alle Macht im Himmel und auf Erden. Ostern verändert unser Denken über uns, entlastet uns. Weil wir nicht selbst im Zentrum stehen, sondern Gott. Und deswegen können wir voller Freude jubeln. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen. Hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Welt veränderst. Ich danke dir dafür, dass du diese Welt so veränderst, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass du sie uns geschenkt hast, dass du voller Freundlichkeit bist, voller Geduld, voller Liebe, auch voller Gerechtigkeit, auch voller Wahrheit, aber dass du auch Kraft und Möglichkeiten hast, die unser Denken übersteigt. Herr Jesus, wir haben Grund zur Freude, weil du uns ein neues Leben geschenkt hast, weil wir mit dir in Beziehung treten dürfen. Weil du nicht nur ein totes Gegenüber bist, sondern unser Freund und Retter. Danke, Herr Jesus, hältst du für uns eine sichere Hoffnung bereit und dürfen wir erwartungsvoll leben. erwartungsvoll, dass du jetzt mit deiner Macht uns bewahrst, aber auch erwartungsvoll, dass du noch was Besseres für uns bereithältst. Danke dürfen wir darauf warten, bis du uns das schenkst. Amen.